Morgen.
Wie geht's euch? Gut?
Müde bin ich. Schenkel.
Sehr gut. Mir geht's sehr gut heute Morgen. Ich habe mich nämlich sehr gefreut, wieder hier zu sein. Ich war im Urlaub, vielleicht habt ihr es auch gemerkt. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt heute wieder da sein kann. Wir waren über Ostern in der Schweiz am Thuner See als Familie. Einem kleinen Anwesen von den Christusträgern und da ist immer so eine Osterfreizeit und es war wunderbar, wir haben uns ganz toll erholt. Die Kinder haben gespielt den ganzen Tag und wir haben da verschiedene Inputs gehabt und diese Brüder, die dort leben, haben einfach so eine ganz tiefe Freude, aber auch so einen Frieden und so eine Unaufgeregtheit, das hat uns sehr gut getan. Hattet ihr auch schöne Ostern?
Sehr schön.
Ja? Ja, wunderbar. Ich freue mich wieder hier zu sein und ich freue mich auch, dass wir jetzt so ein bisschen, ich finde, nach Ostern geht es dann so richtig los, auch in den Sommer rein. Und man hat das Gefühl, man kann auch mal richtig durchstarten, so fühle ich mich. Und deswegen habe ich auch überlegt, was könnten wir denn jetzt so durchstarten, nach Ostern, Richtung Sommer. Und ich habe mir vorgenommen, eine neue Predigtreihe heute zu starten. Und ich will die nächsten Sonntage, wenn ich predige, immer wieder über dieses Thema und um genauer zu sein, über ein bestimmtes biblisches Buch sprechen, das uns jetzt die nächsten Wochen und vielleicht auch Monate begleiten soll. Ich glaube, dass uns dieses biblische Buch ganz, ganz tief reinführen kann in das, wer Gott ist und was es mit uns zu tun hat. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig, dass ihr wisst, um welches Buch es geht. Und ich sage euch mal so viel, es hat 4 Kapitel. Relativ kurz. Und jetzt will ich wissen, was glaubt ihr, welches Buch wird uns die nächsten Wochen und Monate hier beschäftigen.
Jona.
Wir haben einmal Jona.
Philemon.
Was haben wir noch? Was könnt ihr euch vorstellen? Galater.
Ezekiel.
Der hat ein bisschen mehr als 4. Philippa. Könnte auch sein, gell?
Epheser.
Ruth. Ihr merkt, es gibt viele Möglichkeiten, aber es ist tatsächlich so. Ich dachte natürlich, der Effekt ist, ihr kriegt es überhaupt nicht raus. Gleich das Erste war richtig. Es geht um Jona. Ich will mich mit dem Buch Jona beschäftigen, weil mich das seit vielen Wochen und Monaten umtreibt und ich sehr viel Zeit verbracht habe in diesem Buch. Es ist tatsächlich sehr kurz. Es hat nur 4 Kapitel. Aber ich finde, es ist eins dieser biblischen Bücher, dass wenn wir uns es aneignen, uns wirklich tiefer einführen kann in das, wer Gott ist, wie Gott ist und was das mit unserem Leben zu tun hat. Und gleichzeitig ist es eins der Bücher, was wahrscheinlich ganz viele hier schon mal irgendwie gelesen oder erfahren haben im Kindergottesdienst. Das heißt, es gibt ganz viele Vorprägungen und Vorstellungen und das macht mir auch immer besonders viel Spaß, weil dann kann man ganz viele Boxen sprengen. Deswegen wollte ich auch dieses Buch nehmen, aber ich glaube wirklich, es ist auch eine Chance für uns, wenn wir uns einen Text gemeinsam vornehmen, der uns beschäftigt, sodass wir auch anders dranbleiben können. Und ihr zu Hause nachlesen könnt, ihr euch selber Gedanken machen könnt. Und auch in den Hauskreisen euch vielleicht diese Texte vornehmen und wir einfach zusammen tiefer da gehen. Habt ihr da Bock drauf? Ich erkläre euch auch gleich, warum ihr da Bock drauf haben solltet. Aber vielleicht habt ihr ja sowieso schon Lust,
zu sagen, was das ist. Was
in 2. Korintherbrief, da heißt es, der Herr ist der Geist, aber der Geist des Herrn ist Freiheit. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und wir werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Paulus sagt, wir schauen Jesus an und das verwandelt uns. Und ich glaube, diese Art, Jesus anzuschauen und zu gucken, wie Gott ist, wenn wer Jesus sieht, sieht den Vater, sieht Gott, die kann auf unterschiedliche Arten und Weisen geschehen. Und für mich ist das Jona-Buch eine Möglichkeit, genau das zu machen, was Paulus hier sagt. Gott anzuschauen. Das ist mein Fokus. Dass wir hier immer wieder eine Zeit haben, wo wir uns in Ruhe einfach mal beschäftigen können damit, wie ist eigentlich Gott. Ich bete zu Beginn und dann werden wir auch gleich durchstarten. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass du derselbe bist vor 3000 Jahren, vor 2000 Jahren. 2000 Jahren und heute. Und du siehst unser Bedürfnis und unseren Wunsch, dich besser kennenzulernen und zu checken, wie du bist. Und zu erfahren, in welcher Welt wir eigentlich leben, wie es um uns bestellt ist, wie du über uns denkst und wie wir dich verstehen können, obwohl wir dich nicht sehen. Und ich bitte dich, dass du diesen Text nimmst und durch ihn zu uns sprichst, dass du da was lebendig machst und wir dir begegnen können. Vater, du siehst auch, wer jetzt heute gekommen ist, heute Morgen und hier noch sitzt und gar nicht da ist, weder mit dem Kopf noch mit dem Herz, weil echt gerade andere Dinge wichtig sind. Probleme oder irgendwelche Herausforderungen. Und ich bitte dich, dass du da jetzt den Pauseknopf drückst. Bei dem, wo der Kopf einfach die ganze Zeit rattert und rattert. Dass jetzt eine Zeit sein kann, wo wir dir begegnen können. Und wo du reinsprichst in unsere Situation. Amen. Okay, das Buch Jona, und ich dachte, weil es eben tatsächlich nur 4 Kapitel hat, lese ich euch nicht alle 4 vor, aber ich lese euch auf jeden Fall einfach mal das erste Kapitel vor. Und dann möchte ich mit euch den Text anschauen und euch ein paar Fragen stellen. Und wir werden gleich merken, es ist ein hochspannender Text. Ich habe das auch als Folie mitgebracht, dann ist es ein bisschen leichter zu lesen. Guck mal. Genau. Ich lese einfach vor und du könntest vielleicht einfach selber weiterklicken, wenn du merkst, ich komme zum nächsten Abschnitt. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer. Und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen, kommt, lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war. Denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Kommen da manche Erinnerungen bei euch? Bei manchen vielleicht in die frühen Zeiten, wo man diese Geschichte vielleicht auch mal in der Kinderbibel gelesen hat, oder es ist vielleicht für euch auch das allererste Mal, dass ihr diese Geschichte heute hört. Ich glaube, wenn ich fragen würde, was verbinden wir mit der Jona-Geschichte, dann kommen ganz schnell so Sachen wie, sag mal, Wahl, genau. Was verbindet ihr noch mit der Jona-Geschichte?
Ungehorsam.
Ninive.
Bewahrung.
Falsche Richtung.
Gnade.
Viele kommen zum Glauben. Also ihr merkt ganz unterschiedliches, was wir mit dieser Geschichte verbinden. Und mir ging es auch so, dass ich mich an diese Geschichte rangemacht habe und erstmal gemerkt habe, das sind so viele Vorstellungen in meinem Kopf. Worum geht es denn eigentlich wirklich bei Jona? Was ist denn das Thema dieses Buches? Worum geht es da eigentlich? Und das will ich mit euch jetzt heute so in dieser ersten Predigt, dieser Predigtreihe anschauen. Was ist eigentlich der große rote Faden durch dieses Buch hinweg, sodass wir sehen können, wie die einzelnen Kapitel dieses eine Thema immer wieder betonen. Und wenn wir mal ganz kurz den ersten Vers sehen können, die erste Folie, genau. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai, ich will mal ein bisschen Kontext geben. Der Amittai, der kommt nochmal ein anderes Mal in der Bibel vor, nämlich im zweiten Königbuch. Und da heißt es, der Amittai, der lebte zur Zeit von Jerobeam dem Zweiten. Und Jerobeam der Zweite, muss man sich vorstellen, ungefähr 800 vor Christus, 750 bis 800 vor Christus, also im 8. Jahrhundert. Das heißt, wir sind jetzt in einem Text, der circa 2800 Jahre alt ist. Und zu dieser Zeit, was glaubt ihr, wie ging es da Israel, als Jerobeam der zweite König war? Denn es ist ja wichtig, wenn wir uns die Geschichte anschauen, und der Jona ist Jude, ist Hebräer, in welcher Zeit spielt denn das Ganze, dass wir das so ein bisschen lebendig kriegen? Was glaubt ihr, wie ging es Israel zu dieser Zeit?
Abfall von Gott.
Abfall von Gott, ja, genau.
Tohuwabohu.
Jerobeam der Zweite und diese Zeit vor 722 vor Christus ist eine Zeit, wo es Israel sehr gut ging. Wirtschaftlich enorm reich. Von den Gebieten her sehr viele Gebiete erobert und gerade ganz, ganz wenige militärische Konflikte, kaum Verluste. Ihr müsst einfach mal die Königbücher durchlesen, dann merken wir, es gibt so verschiedene Zeiten in Israel. Und jetzt sind wir gerade in der großen Blütezeit. Denen geht's gut. Die sind reich, die haben Geld, die haben Essen. Es wird nichts berichtet von Hungersnöten. Und sie sind auch politisch nicht bedroht. Und in diese Zeit hinein kommt jetzt dieser Ruf an einen von diesen Volk. Und es ist doch interessant, wie das schon mal wahrscheinlich unseren Blick ein bisschen verändert auf Jona, der ja vielleicht auch stellvertretend steht für Israel, wenn wir wissen, wie es Israel zu der Zeit geht, oder? Jetzt hören wir, das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Das heißt, da passiert was, eine ganz typische Prophetenformel, dass Gott jemanden ruft, dass er was tun soll. Und das Prophet, das habe ich schon gesagt, aber das Buch Jona wird ja in der Bibel den Prophetenbüchern zugeordnet. Jetzt will ich euch mal fragen, wenn man dann das Buch liest, auch das erste Kapitel, ist das so ein typisches Prophetenbuch? Wie viel Prophetie gibt es denn im Buch Jona? Fünf Worte. Ein Satz. Im dritten Kapitel. Es gibt im ganzen Buch Jona einen einzigen Satz Prophetie. Wie ist es bei anderen Propheten, Jesaja, Hesekiel, Nahum? Da ist ein Satz, eine Rede nach der anderen. Das heißt, wir müssen schon mal kurz innehalten und überlegen, warum ordnen das diese frühen Menschen, die das da zusammengeordnet haben, den Propheten zu? Anscheinend ist es kein typisches Prophetenbuch. Irgendwas ist da prophetisch in diesem Buch, aber es ist nicht das, was gesprochen wird, sondern es ist die Geschichte, die erzählt wird. Es ist eine Prophetie in Geschichtsform, eine Erzählung über einen Mann, der etwas erlebt mit Gott. Und jetzt heißt es hier, Gott ruft diesen Sohn des Amittai, und das ist ja was ziemlich Besonderes, oder? Wenn man so berufen wird von Gott, könnte man denken, jetzt beginnt eine ganz, ganz tolle Geschichte für diesen Jona als Gottesmann, als Prophet. Aber es verändert sich, nachdem Gott sagt, worum es geht. Er sagt nämlich, mache dich auf, geh nach Ninive. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Okay, wir sind jetzt also in dieser Zeit und wir müssen uns jetzt kurz vorstellen, Jona kommt, ich habe hier eine Karte, aus Gat Hefer in Israel, und Ninive seht ihr rechts oben ziemlich weit weg. Und Gott sagt zu ihm, er als Israelit soll jetzt da an diesen ganz fernen Ort gehen, in diese Stadt, in eine ganz konkrete Stadt, und denen was sagen. Jetzt ist die Frage, wie ging es denn Ninive zu dieser Zeit? Vor 800 vor Christus war Ninive eine wichtige Stadt in Assyrien, dem assyrischen Großreich, aber es war noch nicht die Hauptstadt. Es war noch nicht die Zeit, wo Assyrien alle um sich herum platt gemacht hat. Das kam ein bisschen später. Assyrien war die erste richtig große Weltmacht, die das auch enorm professionell durchgezogen haben mit Deportationen und wie sie die Kriege angezettelt haben, mit ganz systematischen militärischen Praktiken, die sie eingeführt haben. Aber das war alles nach Jona. Als Jona prophezeien soll und nach Ninive gehen soll, war es in Assyrien gerade, so wie Mercedes vorher sagte, Tohu Wabohu. Da ging es runter und drüber. Die hatten überhaupt nicht wie Israel große Einheit und Reichtum, sondern da gab es viele Revolten. Es gab viele verschiedene Herrscher, die an die Macht wollten. Und Ninive war gerade auf dem Weg, sich irgendwie wiederzufinden in diesem Prozess, wer sind wir eigentlich als Stadt? Das heißt, eigentlich ist es gerade ein total durcheinander geratenes Reich, und da ist irgendeine Provinzstadt, und da soll Jona hingehen, der reiche Israelit, und gegen die etwas sagen. Und was soll er sagen? Es heißt, verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Was ist vielleicht unsere erste Intuition, wenn wir das hören? Und so wird es auch oft in den Kinderbibeln übersetzt. Was will Gott machen? Was könnte man hier denken? Nach was hört sich das an? Hört sich das für euch voll schön an, was Gott da sagt?
Kritik und Warnung.
Genau. Kritik, Warnung, wie hört sich das für euch an? Bestrafung, oder? Das hört sich irgendwie hart an. Hört sich jetzt nicht so voll nach Liebe und Gnade an, oder? Jona hört es ganz anders. Denn er hört, dass Gott, der Gott der Hebräer, der Juden, sich um wen kümmert? Um Heiden. Und wie weit weg sind diese Heiden? Ganz weit weg. Jona ist überzeugt, ich weiß, wer Gott ist, und ich lebe mit diesem Gott zusammen. Und jetzt sagt dieser Gott, er soll zu einem Volk gehen, ganz weit weg, zu den Heiden. Und er soll gegen sie verkünden. Und dann denken wir, ach ja, der soll denen eben sagen, die werden bestraft. Aber was impliziert denn das, wenn Gott sagt, geh dahin und verkündige gegen sie? Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Was kann passieren, wenn man jemanden konfrontiert? Das ist die Umkehr. Gegen jemand zu verkünden und jemand einen Spiegel vorzuhalten, kann zwei Richtungen nehmen. Eine Freundin hat mir neulich erzählt, wie sie bei ihrer Arbeit einen Chef haben, und dieser Chef ist Choleriker, und das ganze Team hat Angst vor diesem Chef. Die sind alle sehr fleißig in dieser Abteilung bei der Arbeit und haben wirklich auch gute Erfolge, produzieren Hightech Metallwaren. Und dieser Chef kommt dann immer wieder und findet irgendeinen Fehler, tickt völlig aus und schreit dann rum wie so ein Irrer, den man sich nicht bei der Arbeit wünscht. Das Team ist völlig eingeschüchtert und kann gegen diesen Mann irgendwie nichts machen, weil sie Angst haben, dass sie den Job verlieren oder wie auch immer. Und diese Frau, die mir das erzählte, sagte, naja, jetzt so langsam nimmt es Form an, dass das auch an die oberen Leute dringt, wie dieser Chef sich verhält, und das ist eine sehr einflussreiche Gestalt, und entweder wir lassen das jetzt einfach laufen und dann wird der höchstwahrscheinlich irgendwann aussortiert und ist hier nicht mehr zu finden in diesem Betrieb und wir müssen halt noch ein bisschen durchhalten. Oder wir als Team konfrontieren diesen Mann, schnappen ihn uns und verkünden gegen ihn, dass diese Wutanfälle nicht die Arbeitsstelle sind, in der wir leben wollen und dass wir das nicht okay finden, so ein Verhalten. Und man hat irgendwie gemerkt, dass die große Frage war, welchen Weg schlagen wir ein, und es nicht entschieden war, ob man diesen Mann konfrontieren will, weil das ganze Team sich bewusst war, was Blödes passieren kann, wenn man ihn konfrontiert. Was könnte denn passieren? Entweder er rastet total aus, oder? Er hat eine Chance, drüber nachzudenken. Wenn man jemanden konfrontiert, ist es wie wenn man jemandem einen Spiegel gibt und der Person die Möglichkeit gibt, sich anzuschauen. Und vielleicht hat die Person seit vielen Jahren keine Möglichkeit mehr gehabt, zu sehen, wie sie wirkt auf andere, was sie tut. Und manche sehen dann den Dreck im Gesicht und sagen, macht mir nichts aus, ich lebe so weiter. Aber manche fangen auch an, erschrocken in diesen Spiegel zu gucken und zu sagen, oh wow, ich muss echt was verändern. Und in diesem Team ist eben die Frage, wenn sie diesen Mann konfrontieren und ihm das klar machen, worum es geht, dann besteht die Möglichkeit, dass er sich vielleicht verändert und eine zweite Chance kriegt. Und manchmal will man das nicht, oder? Das ist der Punkt. Eine Gerichtsankündigung impliziert immer, dass die, zu denen man spricht, vielleicht auch erkennen, dass es nicht gut ist, wie es gerade läuft, umkehren und einen neuen Weg einschlagen. Und plötzlich beginnt ein neues Leben für diese Menschen. Aber das will man oft gar nicht. Und wenn wir hören, wie der Prophet Nahum über Ninive schreibt, was da abgeht, nur zwei Bücher später, das ist ein ganzes Buch, was sich nur um diese Stadt Ninive dreht, das fängt mit dem ersten Vers, das ist Ausspruch über Ninive. Und jetzt hört mal, was da so abgeht in Ninive, damit ihr ein Gefühl kriegt, warum dieser Jona vielleicht seine Probleme hatte. Wehe der Blutstadt. Dafür war sie bekannt, dass sie eine Blutstadt ist. Ganz erfüllt mit Lüge und Gewalttat. Überall Gewalt. Das Rauben hört nicht auf. Peitschenknall und lauter Rädergerassel. Jagende Pferde und springende Wagen, also Militär. Wilde Reiter, flammendes Schwert und blitzender Speer. Gewalt, Gewalt, Gewalt. Eine Menge von Erschlagenen. Haufen von Toten und Leichen ohne Ende. Man stolpert über ihre Leichen. So eine Stadt ist das. Da geht's ab. Wenn hier von Bosheit die Rede ist, dann denkt an das. Raub und Blut und Lüge, Mord. All das wegen der vielen Hurereien der unmutigen Hure, der Zauberkünstlerin, die Völker verkaufte mit ihren Hurereien und Sitten mit ihren Zauberkünstlern. Also ihr merkt, der Name, der hat schon deutliche Worte, was da abgeht. Und vielleicht verstehen wir jetzt ein bisschen, dass der Jona nicht so ganz überzeugt ist, dahin zu gehen. Denn es könnte passieren, im allerdümmsten Fall, dass er Ninive, dieser bösen Stadt, einen Spiegel vorhält, die sehen, wie sie sind, erschrecken, und Gott hat dann vielleicht am Ende mit ihnen Gnade. Und das gefällt dem Jona irgendwie nicht. Wir wissen nicht, warum. Aber wir wissen, wie er reagiert, oder? Wir wissen, wie er reagiert. Aber Jona macht sich auf, um nach Tarsis zu fliehen. Weg vom Angesicht des Herrn. Jona hat darauf keine Lust. Das will er nicht. Er will diese Botschaft nicht nach Nineveh bringen. Und jetzt ist es noch ein bisschen Interpretation von mir, dass Jona flieht, weil er das nicht will, weil die Möglichkeit besteht, dass Nineveh umkehrt und damit Gnade und Liebe über diese Stadt kommt. Bis jetzt ist es ja noch Spekulation. Steht ja nicht direkt im Text, oder? Habe ich jetzt so rein interpretiert, habe es euch hoffentlich deutlich gemacht. Aber wir werden gleich sehen, ob das noch irgendwo direkt im Text steht. Denn ich glaube, dann wird es relativ schnell deutlich, worum es wirklich geht bei Jona. Es geht nicht um einen ängstlichen Propheten. Es geht nicht um einen Mann, der Angst hat vor seiner Aufgabe, den Gott irgendwie hinkriegen muss, zum Gehorsam, dass er das tut, was er ihm befohlen hat. Es geht auch nicht um einen überforderten Propheten. Sondern es geht um einen Mann, der sich an einer bestimmten Eigenschaft reibt. Der diesen Gott, so wie er ist, nicht will. Und da ist es ihm lieber abzuhauen, weg vom Angesicht des Herrn. Und wenn wir jetzt gucken, wo flieht er denn hin, müsst ihr euch vorstellen, Tarsis ist ganz im Westen, es ist die westlichste, am weitesten westlich bekannte Stadt, also so Richtung Spanien, ganz außen. Da will er jetzt hinfliegen. Und dann heißt es, er flieht weg, er ging nach Jaffo hinab, der war schon mal in Tel Aviv, der kennt vielleicht den Hafen noch, ja, Jaffo. Da flieht er hin, geht nach Jaffo und da findet er ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Tarsis war bekannt, man weiß nicht ganz genau, welches Tarsis es ist, aber wenn es das Tarsis ist, was viele vermuten, dann war das damals ein bisschen das Hawaii der damaligen Zeit. Eine unglaublich schöne, ein schöner Ort, ganz, ganz viel Reichtum, wunderbare Natur und da will Jona hin. Und jetzt geht er dahin, er gab den Fahrpreis dafür, und stieg hinein. Jetzt müssen wir kurz innehalten. Die Fahrt nach Tarsis dauert zu damaligen Zeit ungefähr ein Jahr. Soll ich vorstellen, man muss immer auf die verschiedenen Sturmsaisons Rücksicht nehmen. Man segelt nicht auf offener See, sondern man segelt ganz nah an der Küste, dass man immer die Möglichkeit hat, auch wieder zurückzukommen. Und jetzt geht er dann nach Jaffo und zahlt den Fahrpreis. Was sagt das aus über Jona? Dem geht's gut, oder? Im Hebräischen ist sogar die Frage, denn dieses Fahrpreiswort kann so oder so übersetzt worden, ob er nicht das ganze Schiff chartert. Denn das ist ja eine große Frage, ob er gerade ausgerechnet jemanden findet, der von Jaffo, einem kleinen Hafen, nach Tarsis fährt. Oder ob er sagt, ich will nach Tarsis und das kann genauso als andere Stellen, wo es heißt, jemand chartert ein Schiff. Das heißt, er nimmt die ganze Mannschaft und sagt, fahrt nicht mal nach Tarsis. In jedem Fall haben wir hier einen wohlhabenden Mann vor uns, der auch Möglichkeiten hat zu entscheiden, richtig? Er kann irgendwie seinen eigenen Weg gehen. Und jetzt steigt er hinein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren. Und dann macht der Erzähler nochmal deutlich, ganz zweimal, immer wenn im Hebräischen irgendwas zweimal kommt, dann ist es dick unterstrichen. Was sagt er nochmal am Ende? Weg von meinem Gesicht des Herrn. Und wenn wir jetzt nicht den Kontext wissen, den ich euch schon ein bisschen erzählt habe, dann könnten wir denken, naja, auf so einen Gott habe ich auch keinen Bock. Da könnte man denken, Gott will hier strafen und der will mich benutzen, um jemand irgendwie Böses anzukünden, Gericht. Boah, voll die harte Aufgabe, oder? Würde man vielleicht denken, boah, das ist ja auch voll die Herausforderung, soll mich dann da hinstellen und da habe ich vielleicht Angst oder so. Und dann kann es ja natürlich auch sein, dass man sagt, also von diesem Gott, von diesem harten Gott, von diesem strafenden Gott, von diesem Gerichtsgott, da will ich weg. Weg vom Angesicht des Herrn. Jemand, der mich schickt, über jemand Gericht zu urteilen. Und dann gibt es Predigen, die sagen, bei Jona geht es darum, dass auch wenn Gott eine harte Botschaft dir gibt, die du weitergeben sollst, dann sei gehorsam, denn Gott ist einfach manchmal hart. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob das trifft, worum es in Jona geht. Denn wir merken jetzt, Jona flieht. Jona geht weg vom Angesicht des Herrn auf dieses Schiff. Und die große Frage ist, warum? Warum flieht er? Ich habe es euch schon ein bisschen angedeutet mit Nineveh und dieser Umkehr, die Gott impliziert. Aber Jona bringt es an einer Stelle ganz exakt auf den Punkt. Und ich glaube, das ist das Thema des Jona-Buches und das wird uns die nächsten Wochen beschäftigen. Der Text ist 2800 Jahre alt und guck mal, was Jona damals schon erkannt hat. Nämlich im 4. Kapitel antwortet er auf diese Frage, warum er flieht. Und es ist Folgendes passiert: Ninive hat sich tatsächlich, oh Mann, bekehrt. Die haben tatsächlich eingesehen, so kann es nicht weitergehen. Der König sagt, okay, wir müssen alles verändern. Die zerreißen ihre Kleider und Asche auf ihr Haupt. Und dann sagt Jona diesen interessanten Satz im 4. Kapitel. Muss ich mal ganz kurz gucken. Warum flieht Jona? Genau. Und dann heißt es, und er betete zum Herrn, nachdem die sich gerade bekehrt haben. Und jetzt sagt er, warum er flieht. Und er sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Und jetzt, deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Denn ich wusste, dass du was? Ein gnädiger, gnädig, ein barmherziger, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn, oh Mann, wie nervig, gell? Langsam zum Zorn, groß an Güte, Eigenschaften Gottes und an denen stört er sich saumäßig. Und jetzt will ich fragen, sind es auch die fünf Eigenschaften Gottes, die dich am meisten aufregen? Wenn du sagst, oh Mann, jetzt kotzt mich so an, jedes Mal gehe ich in die Kirche, dann erlebe ich diesen Gott, der ist einfach viel zu langsam zum Zorn. Natürlich nicht für mich, ja, das ist schön. Aber wenn mein Nachbar mal endlich diese Ladung zum abkriegen könnte, die ihm gehört. Nein, natürlich denkt er so nicht. Aber es ist total interessant, dass vor 2800 Jahren dieser Jona anscheinend erkannt hat, wie Gott ist. Hier. Er benennt es sogar gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn, groß an Güte, einer, der sich das Unheil geräumt lässt. Aber er will damit nichts zu tun haben. Er will so ein Gott. Merkt ihr, wie der Erzähler, was für ein guter Erzähler das ist. Weil er uns so herausfordert und uns fragen lässt, warum? Was ist denn los mit dem? Was ist in dieser Geschichte los? Was ist falsch mit diesem Mann? Was ist falsch mit diesem Volk? Jeder Israelit, der diese Geschichte liest, der liest natürlich Jona als die Verkörperung. Israel soll gehen zu den Völkern und zu den Heiden. Und was hat Gott Israel als Auftrag gegeben in Genesis 12, wer weiß es? Der Hauptauftrag, der Kernauftrag für Israel durch Abraham. Was soll Israel sein? Gesegnet und in dir. Genesis 12, Vers 3, sollen gesegnet werden, wer? Alle Völker der Erde. Israel weiß das, das ist der Auftrag, dass Gott sie erwählt, um durch sie alle Völker dieser Erde zu segnen. Aber Israel geht es zu dieser Zeit sehr gut. Die haben da vielleicht gar nicht so Lust drauf gerade. Gott ist gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn, groß in Güte, einer, der sich das Unheil geräumen lässt. Das ist der Gott des Jona-Buches. Und um diesen Gott geht es jetzt die nächsten Wochen immer wieder. Weil ich glaube, wir brauchen einen Ort, wo wir uns daran erinnern, wie Gott ist. Ich weiß nicht, wie du hierher gekommen bist, was du so die Woche überlebt hast. Ich rede ja auch mit manchen von euch und manche, die haben Rucksäcke auf. Einfach durch die Umstände, das ist hammerhart, was ihr gerade erlebt, durch was ihr durchgeht. Welche Nachrichten euch erreicht haben aus der Verwandtschaft, vielleicht selber, Beziehungskrisen und so weiter. so viel, was hier ist. Und ich merke, ich zumindest brauche einen Ort, der mich daran erinnert, wie Gott ist in der Allianz. Und das Spannende ist, Jona reibt sich an diesem Gott und er flieht vor diesem Gott. Und das Spannende ist, er ist fest davon überzeugt, dass er diesem Gott entkommen kann, richtig? Das ist ja seine Überlegung. Seine Überlegung ist, wir wissen nicht warum, aber wir wissen schon, irgendwie stört ihn das, dass die Niniviten auch diesem Gott begegnen können sollen, den gleichen Zugang haben wie er und die Israeliten. Irgendwie stört ihn das und er denkt, von diesem Gott kommt er weg. Und er ist davon überzeugt, dass er fliehen kann von Gott. Und nicht von irgendeinem Gott, sondern von dem gnädigen Gott. Und es ist so eine Ironie des Erzählers, dass der Satz endet, weg vom Angesicht des Herrn. Und der nächste Satz, wie fängt er an? Mit dem Herrn. Jona will weg vom gnädigen Gott und der gnädige Gott will nicht weg von Jona. Jona wendet sich ab von Gott und geht weg. Und Gott wendet sich nicht ab, sondern dreht sich hin zu diesem Jona und geht ihm nach. Und wisst ihr, wie er ihm hier nachgeht? Manche denken, ja, so ein brutaler Herr, jetzt schickt er da einen Sturm. Mann, 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 ist ja auch so primitiv und barbarisch, so ein richtig alttestamentlicher Gott, gell? Boah, wie Gott damals war, zum Glück haben wir den nicht mehr. Oder ist vielleicht dieser Sturm die Art und Weise, wie Gott an einem bockigen Jona festhält und schon lange einen Plan hat, was er mit diesem Jona macht. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht, wie er über die Regen geworfen wird und wie ein Fisch kommt und ihn schluckt und wieder ausspuckt an Land, und wir werden darüber auch reden. Aber für mich ist das ein Zeichen der Gnade Gottes, dass er diesen Jona hier nicht loslässt, obwohl Jona Gott längst losgelassen hat. Das heißt, Jona rennt von diesem gnädigen Gott und profitiert selbst in seinem Rennen von der Gnade Gottes. Und das ist das, was ich dir heute einfach zusprechen will, als dieser große rote Faden in diesem Buch. Dass vor 2700 Jahren Menschen schon erkannt haben, wie Gott ist. Dass er nicht aufhört, sich uns zuzuwenden. Und wenn wir überlegen, was damals zu erwarten wäre, wie eine Gottheit umgeht mit einem Propheten, der sich weigert, was könnt ihr euch vorstellen? Was gibt es da so für Geschichten? Was ist zu erwarten, wenn sich jemand gegen den Herrn der Welt stellt und sagt, ich will nicht tun, was du willst? Freddy, darf ich dich ganz kurz bitten, stell dich mal hin. Du bist jetzt Gott. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Gott im Beste. Und also, du bist der große Gott und du stehst mir gegenüber und du sprichst mir was zu. Du sagst, Nico, geh los, geh nach Ninive, verkündige gegen sie. Und wir haben jetzt schon gemerkt, Jona erkennt darin die Gnade Gottes. Und jetzt wendet sich Jona weg vom Angesicht des Herrn. Jona guckt Gott an und er wendet sich weg vom Angesicht des Herrn. Und jetzt die Frage, was ist zu erwarten? Wie sollte Gott reagieren? Frankie, sag mir mal ganz kurz, wie fühlst du dich jetzt?
Nicht wirklich gut.
Was siehst du von mir?
Die Rückseite.
Und was gibt es dir für einen Eindruck, wie fühlst du dich so in deinem Stolz, in deiner Ehre?
Nicht wirklich wertgeschätzt.
Ja, ach, das ist sehr christlich ausgedrückt. Genau. Ja. Abgelehnt, scheint es mir ziemlich egal zu sein, ja?
So ist es, genau.
Und jetzt entscheide ich mich nicht nur, mich abzuwenden von diesem Gott als Jona, als Israel, als Menschheit, sondern ich gehe. Und er steht da, dieser Gott. Und jetzt muss dieser Gott eine Entscheidung treffen, richtig? Was macht er mit dem, der da geht? Er geht nach. Die ganze Geschichte. Aber was wäre zu erwarten? Was wäre auch vollkommen okay, wenn wir nochmal kurz zurückgehen? Du stehst da, ich drehe dich um. Was wäre vollkommen okay von Gott? Voll, oder? Dass er sich umdreht und sagt, ey, ganz ehrlich, guck mal, da gibt es noch so viele andere Menschen, da kümmere ich mich halt um die. Und der blöde Nico bockig sein will, ist mir doch egal. Das wäre noch der beste Fall. Er könnte auch, weil er halt Macht hat, sein Dolch zucken und mich umbringen. Solche Geschichten gibt es zu Tausenden zur damaligen Zeit. Das machen die Götter, wenn jemand nicht gehorcht. Dann wird getötet. Und deswegen müssen wir uns klar machen, wie unerwartet und kontraintuitiv das ist, wie der Erzähler erzählt, dass Gott mit diesem bockigen Jona umgeht, der aktiv sich abwendet von ihm. Und das heißt, Jona sträubt sich gegen die Gnade Gottes und während er sich sträubt, profitiert er von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Danke. Ich glaube, das Jona-Buch wird uns in den nächsten Wochen deutlich tiefer reinführen in das, wer Gott ist. Und ich glaube, dass uns das als Menschen gut tut, uns zu erinnern, wie er ist. In Jesus wird es dann sichtbar in Fleisch und Blut, das ist nur eine Geschichte, aber schon diese Geschichte ist eine Prophetie auf das, was dann nachher kommen wird in ihm. Und ich will dir das zusprechen heute Morgen, ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade bist in deiner Beziehung mit Gott, ich weiß auch nicht, durch was du gerade durchgehst, und vielleicht gibt es viele Bereiche, wo du das Gefühl hast, oh Mann, lass mich doch in Ruhe, Gott. Und manchmal kann man auch gar nicht richtig erklären, warum. Vielleicht hast du gerade keine Lust auf Gott oder auf bestimmte Eigenschaften Gottes. Vielleicht bist du wütend gerade auf Gott, weil Dinge in deinem Leben nicht so sind, wie du sie dir wünschst und wie sie auch gut wären. Und du verstehst nicht, warum Gott so ist. Du verstehst nicht, warum dir so viel Schrott passiert, immer wieder. Und du hast das Gefühl, allen anderen um dich herum geht super. Aber du hast die ganze Zeit zu kämpfen mit dieser Depression oder mit Finanznöten. Du findest keinen Partner. Und da ist dieses Unverständnis Gott gegenüber. Und du drehst dich weg von ihm und sagst, ey, ich habe keine Lust mehr. Und vielleicht machst du das nicht äußerlich. Das sieht niemand hier im Prisma, wie es bei dir im Herz aussieht. Nach außen kann alles super sein. Aber wie es innen drin aussieht, das weißt du ganz genau. Und ich will dir einfach zusprechen, dass egal, wie weit du läufst und egal, wie groß deine Wut ist und dein Unverständnis und deine Fragen, vielleicht auch deine Anklage, dass Gott ein gnädiger Gott ist, ein barmherziger Gott, der sich dir zuwendet und der wird dich nicht loslassen. Und wenn du gerade keine Kraft hast, ihn zu halten, dann ist es okay. Der hält dich. Der hat einen Bock in den Jona gehalten. Und er wird auch dich halten. Und ich wünsche mir, dass wir mit diesem Gott Schritte gehen, wo wir in manchen Bereichen uns ihm neu zuwenden und vielleicht das Gefühl haben. Ich weiß es nicht, wie ich es machen soll, aber zu sehen, was für ein Gott wir haben, kann uns helfen, neue Vertrauen zu schöpfen. Amen. Alrighty. Dann lasst uns noch einmal gemeinsam aufstehen und wir singen. Und ich hoffe, dass wir so einen ersten Einblick gekriegt haben in den roten Faden dieses Buches. Es geht um Gott. Es geht um einen gnädigen Gott. Und das wird uns in allen vier Kapiteln begegnen. Und ich will noch für uns beten, für die, die merken, dass Gott durch diese Geschichte zu ihnen gesprochen hat. Vater, ich danke dir für diese alten Geschichten. Und dass wir sie neu aufleben lassen können. Ich danke dir, dass wir sie neu lebendig machen können. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass da, wo du durch diese alte Geschichte zu uns gesprochen hast, dass du diesen Samen jetzt tiefer pflanzt in unserem Herzen. Und ich bitte dich, dass wir dich erkennen, wie du wirklich bist, Herr. Und ich habe das Gefühl, manche sind hier, die können da wirklich viel anfangen mit diesem gnädigen Gott. Wunder in unserem Herzen tust, dass wir uns dir öffnen. Und ich danke dir, Vater, für deine Liebe. Ich danke dir für deine große Barmherzigkeit, dass du dich uns zuwendest. Ich danke dir, dass deine Barmherzigkeit groß ist. Und ich bete für die, die gerade in richtig harten Umständen sind. Vater, ich bete um deinen Trost und deine Hoffnung in diese Situation rein, wo jemand gerade nicht mehr viel Licht sieht.